1, 2, 3, 4.
1, 2, 3, 4. 5.
Pension Schöller.
Ich begrüße jetzt in der Pension Schöller Manuel Rubey. Hallihallo.
Hallo Rudi, servus.
Manuel, wir beginnen mit der wichtigsten Frage, die man einem Kabarettisten stellen kann, nämlich: Wie bist denn du eigentlich zum Kabarett gekommen?
Wir haben mit der Frage gerechnet, weil ich schon einen Podcast von dir, den einen oder anderen, gehört habe.
Das ist
das ist, glaube ich, nicht so einfach zu beantworten. Also nicht, dass es bei den anderen einfacher wäre. Auch wie so oft war wohl Josef Hader mit im Spiel. Ich glaube aber erkundet zu haben, dass die Wurzeln ein bisschen tiefer zurückgehen. Wir hatten keinen Fernseher, das weiß ich noch. Und es gab einmal im Monat circa, sind die Eltern mit uns zum Stummfilm gegangen. Mhm. Und mein erstes Humorerlebnis bewussterweise sind Buster Keaton, Marx Brothers.
Wirklich? Mhm. Okay, das ist aber schon mal ein guter Einstieg.
Ich finde auch. So. Also das war mir damals nicht bewusst, aber heute würde ich sagen, hätte schlimmer kommen können. Ja. Und wirklich so Breitenseher Lichtspiele mit einer frierenden Pianistin. Und ihr habt dieses Bild, dass mein kleiner Bruder wirklich lachend vom Sessel fällt. Und das, glaube ich, ist seither etwas, was mich fasziniert. Was muss man tun? Welche Mechanismen müssen in Gang kommen?
Damit der Bruder
Der sehr, sehr schwer zu unterhalten ist, vom Sessel fällt.
Okay, genau. Okay.
Und dann in meinen Teenagerjahren, wie viele Kolleginnen und Kollegen, glaube ich, halt privat und im Keller sehr oft gesehen und versucht zu ergründen, wie eine einzelne Person oder ein Mensch sowas herstellen kann.
Ja, das kenne ich gut. Ich glaube, das kennen viele Kabarettisten.
Ich glaube auch, das ist auch schon durchdekliniert. Das muss man fast sagen. Es ist aber leider wirklich auch bei mir so gewesen.
Wie ist es bei dir? Das würde mich wirklich interessieren. Ich habe ja erst am Ende so entweder oder Fragen, wenn du dich entscheiden müsstest, im Keller oder privat, oder frag mal, was gefällt da besser?
Ja, ich würde wahrscheinlich sagen privat, weil es das ist, was ich wirklich vielleicht sogar noch vor Nirvana und Nevermind und Kurt Cobain und David Bowie nennen würde, als das, was in meiner Jugend das prägendste war.
Ja. Das ist interessant, das ist bei mir nämlich auch so. Und gleich danach kommen aber Bands. Das ist bei mir genauso.
Genau, dann würden wahrscheinlich ganz viele Bands kommen, bis dann erst wieder das nächste Kabarettprogramm
kommt. Genau, und so ist bei mir auch. Bei mir wird relativ bald oder vielleicht sogar als nächstes Dokotronic kommen. Und da habe ich schon ein Buch gesehen. Was spielt Dokotronic oder was spielte damals Dokotronic für eine Rolle bei dir?
Dokotronic spielt die wichtigste Rolle, weil Kurt Cobain wäre es vielleicht auch, aber der ist zu früh, wie wir wissen, verstorben. Aber Dokotronic sind die paar Jahre älter und haben immer sozusagen wie der große Bruder, den ich nie hatte, das Richtige getan.
Ja,
und ich konnte mich bis heute daran orientieren.
Das ist bei mir auch so.
Oder? Und es hört auch nicht auf.
Also ja, es hört nicht auf, obwohl natürlich ein bisschen, ich nehme aber an, es hat mit dem Alter zu tun, ein bisschen schwindet dann natürlich schon dieses Fantum, bei mir zumindest.
Ja, ich habe den ganz großen Vorteil, dass ich sie nicht persönlich kennengelernt habe. Was bei ganz vielen anderen, also nicht, dass ich glaube, dass es nicht schön wäre, aber oft ist durch das Heranzoomen auch ein bisschen eine Entzauberung, passiert. Und das möchte ich, glaube ich, in dem Fall gar nicht. Und für mich sind sie noch immer so fantastisch, weil ich sie persönlich noch nie getroffen habe. Das ist, glaube ich, auch ein Grund. Ja. Und ich habe mit dem Robert Stadlober, der, glaube ich, der größte Dokotronic-Kenner ist in unseren Breitengraden, lange über Dokotronic gesprochen. Und der würde sogar so, oder seine Theorie ist, dass sogar eine ganze Generation deutschsprachiger Männer sozusagen durch diese Band so geprägt wurde, dass diese ganzen Männlichkeitsposen, die jetzt gerade auch überall so aufpoppen, bis hin zu MeToo, tatsächlich für uns alle niemals Thema waren, weil uns Dokotronic immer gezeigt haben, es geht auch anders.
Ja, das ist ein total guter Punkt. Mhm. Ja, wirklich.
Oder?
Ich glaube, das wäre jetzt allein schon ein eigener Podcast.
Wir können gerne nur über Dokotronic sprechen.
Aber ich gebe dir total recht. Und dem Robert Stadlober natürlich auch. Ja.
Ich habe ihm auch, es ist ja leider seine Theorie, es ist mir, ich konnte ihm auch nur recht geben.
Ja, genau. Gehen wir nur mal zurück vielleicht so in diese Anfangsjahre. Ich glaube, bei dir hat der Weg zum Kabarett ja auch über die Schauspielerei geführt. Kann man das so sagen?
Ja, das kann man so sagen. Ich glaube auch nach wie vor, dass es im besten Fall eine Mischform ist. Also ich suche auch noch immer nach der eigentlichen Ausdrucksform. Und ich glaube, sie liegt irgendwo zwischen dem klassischen, weil es gibt dann beiden Feldern oder in beiden Bereichen Sachen, die mich stören und Sachen, die ich super finde. Und um das vielleicht auf etwas herunterzubrechen, ich mag gerne, wenn auch auf der Bühne Figuren was Existenzielles haben, auch wenn es ganz lustig ist, wenn man trotzdem so den kleinen Menschen dahinter sieht. Dafür braucht es ein bisschen die Schauspielerei. Und ich mag aber am Kabarett so sehr, dass man viel mehr von sich selbst preisgeben muss, dass das ein bisschen der Deal ist, dass man nicht so sehr verschwinden kann. Und genau, irgendwo da zwischen versuche ich zu oszillieren, um wieder Dokotronics. Ja. Genau. Ja. Aber ja, wahrscheinlich, mir ist irgendwann einmal, da möchte ich jetzt was Schönes loswerden, weil das ist, glaube ich, jetzt eine gute Gelegenheit. Ich habe nach Josef Hader dann wirklich ein bisschen den Zugang verloren, obwohl ich immer versucht habe, irgendwie am Ball zu bleiben, was sozusagen gerade auch in der Stadt und so los ist. Habe dann vieles gesehen, was mir überhaupt nicht mehr gefallen hat. Und dann eines Tages im Reigen, wahrscheinlich Ende der 90er Jahre, Schöller und Bacher gesehen.
Oh.
Und das war das Letzte, bevor ich sozusagen dann für ein paar Jahre weg bin, wo ich mir gedacht habe, das ist ganz zauberhaft und das ist ganz groß. Ich glaube, ich sollte das übrigens nochmal wieder aufnehmen. Ich glaube, das würde noch immer.
Glaubst du?
Ja, Spaghetti-Träger Sommer und diese weiße Bank und da waren so, ich weiß es nicht, da waren so viele, wo ich mir gedacht habe, und das haben wir dann, glaube ich, ich habe ja immer Kabarettgruppen gehabt in der Schule schon und wir haben euch eigentlich kopiert. Aber nicht so gut. Und deswegen bin ich dann. Nein, das stimmt wirklich. Also, ich glaube das wirklich. Mhm. Und der Boris Fühler kann das bestätigen, der bis heute mein längster Musik- und Kabarettpartner ist. Wir haben, der auch bei der Familie Lässig. Wir haben das, ich habe ihn dann noch mitzahlt, wir haben es dann, glaube ich, ein zweites Mal gesehen und haben dann sicher ein Jahr lang versucht, das unbewusst so zu machen wie ihr. Es ist uns nicht so ganz gelungen. Und aus dem ist dann immer Theater passiert und dann irgendwann auch die Band. Und deswegen bin ich so ein bisschen weg, ein paar Jahre vom Kabarett, auch weil es mir nicht so gelungen ist, wie ich das wollte. Und dann habe ich Filme gedreht und dann irgendwann den Herrn Stipschitz kennengelernt und so durch die Hintertür wieder zurück.
Genau. Wie ist bei dir der Wunsch entstanden, Schauspieler zu werden?
Ich habe, glaube ich, nicht wirklich jemals einen anderen. Also ich wollte ganz kurz, so wie alle oder wie fast alle junge Menschen, Sportler werden. Aber auf einer völlig naiven, ich wollte ganz kurz Tennisprofi, danach kurz Basketballprofi und so wie alle auch mal Fußballprofi werden. Habe aber eigentlich insgeheim immer gewusst, dass das nicht reichen wird. Und daneben, was sich durchzieht, seitdem ich denken kann, ist, dass ich mich immer verkleidet und geschminkt habe und immer gedacht habe, das wird's. Und also es gibt auch in der Mangelung eines Plan B, ist ganz ehrlich.
Aber du hast ja schon gedacht, das wird's. Also, weil interessant ist ja, dass du dir damals schon insgeheim gedacht hast, für Sport wird's nicht reichen. Aber du hast ja gleichzeitig gedacht, Schauspielerei kann sie ausgehen.
Ja, das habe ich irgendwie immer gedacht oder irgendwie gespürt, das könnte sich ausgehen. Also auch, weil irgendwas muss man ja machen und ein Freund von mir sagt, irgendwas kann ja jeder und es gibt sehr vieles, was ich nicht kann, aber ich habe schon als Kind im Garten Theatervorführungen gegeben.
Ah ja, okay.
Das hat irgendwie ganz, also natürlich weiß ich heute, dass man wahrscheinlich auch freundlich zu mir war, weil es meine Verwandten waren, aber das war so ein erstes Feedback, wo ich irgendwie gedacht habe, das klappt.
Ja, okay.
Und daher glaube ich, war das relativ früh klar.
Und dann hast du neben der Schauspielschule schon die Band gegründet, Mondscheiner.
Genau, die Band Mondscheiner ist nicht so wirklich gegründet worden, weil sich die Band Mondscheiner tatsächlich aus diversen, also die Band, also ich habe in der Schule, also in der Schule, also in der nicht Schauspielschule, sondern in der gewöhnlichen Schule, Theatergruppen gegründet, regelmäßig und dann immer wieder Kabarettgruppen. Und wir hatten drei Kabarettprogramme, die immer mehr Musik, gegen Ende wurde es immer musikalischer. Und die Leute haben auch als Feedback gegeben, den Humor versteht man nicht so, aber die Musik ist ganz okay. Und auch wenn das dann nicht eins zu eins die Besetzung war, aber aus diesem ganzen Dunstkreis und aus diesem Pool an Leuten ist irgendwann Mondscheiner entstanden.
Das waren Schulfreunde, kann man sagen.
Das waren Schulfreunde oder vom Freunde vom Sportverein. Also mhm. mit dem Heimo Korak, der Schlagzeuger von Mondscheiner war, habe ich Basketball gespielt im Verein damals. Okay. Und hatte schon eine Band davor mit 15.
Okay. Mhm. Und das ist ja eigentlich das gewesen, womit du als erstes mal bekannt worden bist, oder?
Ja, wie so oft, mein Leben zeigt mir irgendwie, dass ich habe einen Plan oder denke mir, das muss funktionieren und dann passiert irgendwas anderes und das geht dann eigentlich besser oder schneller. Und das war auch ein bisschen die Krux und das zieht sich bis heute so durch, dass ich das Gefühl habe, die Leute reden immer eigentlich von was anderem als das, was mir gerade wichtig ist. Das ist aber mittlerweile, habe ich das akzeptiert. Also ich wollte eigentlich unbedingt Schauspieler werden und ans Burgtheater und habe dann auch die Schauspielschule schon gemacht. Und währenddessen hat Mondscheiner zwei Radio-Hits gehabt.
Ja.
Und deswegen war das dann auch bei dem Falco-Film eigentlich so komisch, dass alle geschrieben haben, der Musiker wechselt jetzt das Fach. Und für mich war es aber eigentlich total logisch. Ich bin eigentlich viel mehr Schauspieler als Musiker.
Genau. Ja.
Aber
ja,
okay. solche Dinge stehen dann in der Zeitung und dann hält sich das hartnäckig. Und es ist auch ein bisschen egal, das soll ja auch jeder glauben, was er will.
Ja, ja, vor allem, ich meine, du bist in so vielen Dingen erfolgreich. Da kann man wahrscheinlich schon gar nicht mehr so einfach kontrollieren, worüber dann jetzt gerade im Einzelnen gesprochen wird.
Das ist schön, wenn du das so siehst. Ja, wahrscheinlich kann man das nicht kontrollieren. Und es ist mir auch selbst ein Rätsel, wie es dazu kam, dass ich so viele...
ja.
Wahrscheinlich glaube ich, ich muss immer Fanboy bleiben können von den Sachen, von dem Genre, wo ich gerade... Ich darf mich nicht zu sicher fühlen. Mhm. Es darf nicht zu sehr zu einer Abgeklärtheit werden oder zu sehr zu einem Beruf, weil ich finde, dann verliert es auch ein bisschen an Mysterium und ich muss es selber... Also ich finde schon gut vorbereitet zu sein und besser zu werden, aber gleichzeitig darf man sich auch nicht zu sicher fühlen, glaube ich. Mhm.
Von wem warst du Fanboy, außer von Josef Hader, was das Kabarett betrifft?
Ich habe schon auch, also ganz super, das war dann parallel auch schon zu den ersten Kabarettgruppen, haben wir sehr viel Schlabaré geschaut, also zwar nicht mehr live, sondern halt schon auf Video, weil das auch so ein bisschen, die auch immer sehr theatral waren, das hat uns auch interessiert und ich finde das auch bis heute, also zum Beispiel der Dompilz von links oder so ein Schwein, finde ich auch nach wie vor wirklich grandios. Das war, dann habe ich mich natürlich auch mit Gerhard Bold beschäftigt, der ja auch immer über die Figur viel mehr als über die Pointe kommt oder die Figuren eigentlich, das sind, woraus der Humor entsteht, das finde ich schon das Faszinierendste. Und dann natürlich auch Monty Pythons mit allem, was dazu gehört.
Okay.
Dann relativ früh Fawlty Towers entdeckt, wo meine Liebe zu Sitcom entstanden ist, wo ich bis heute finde, dass es eigentlich Modern Family ist vielleicht jetzt auch, aber das ist ganz was anderes, ähnlich grandios, aber diese zwei Staffeln von Fawlty Towers ist schon fantastisch.
Sind so die beste Serie, würdest du sagen?
Ja, wahrscheinlich. Also es ist, finde ich, auf der Extras würde ich jetzt vielleicht noch hinzuwerfen mittlerweile, aber wenn man sich so vorstellt, mit was für minimalem Aufwand und dass das eigentlich alles nur in diesen drei Räumen spielt und wie schnell er das auch geschrieben hat, würde ich das zumindest unter den Top 5 nach wie vor platzieren. Ja.
Ja. Wie ist es dann weitergegangen? Ich glaube, der nächste Schritt, müsste man jetzt fast sagen, war dann der Falco-Film, oder?
Genau.
Und ich finde, da gibt es so einen interessanten Punkt in deiner Biografie und den würde ich dir ganz gerne einfach nur mal ansprechen. Dieser Moment, wo du im Kaffeehaus sitzt und liest, dass Robert Stadler die Rolle nicht nimmt und du dann für dich sozusagen weißt, oder erzähl du mal, wie genau war das Gefühl, wo du dir gedacht hast, na, das werde ich machen.
Ja, es war tatsächlich, ich glaube überhaupt nicht an Übersinnliches und ich glaube auch leider nicht mehr, zeitlang habe ich das geglaubt, von wegen, man muss nur visualisieren und dann passieren die Dinge. Ich würde gerne glauben, aber wie auch immer, in diesem einen Fall habe ich es getan und in diesem einen Fall hat es aus irgendeinem Grund, ich weiß gar nicht, was da war, ich bin im Café Weidinger gesessen und habe in der Österreich oder in der Heute oder in einer ähnlichen Zeitung eher so als Überschrift, aber so immer so schlecht reinmontiert, Stadlober legt die Rolle zurück und dann waren so vier oder fünf Namen genannt, Manuel Witting, Stefano Bernardin, ich weiß nicht, noch drei, vier. Und ich war komplett unbekannt. Ich habe halt oft Theater gespielt und habe noch nie gedreht, außer für die Filmakademie und habe in dem Moment gesagt, Jungs, das tut mir leid, aber das ist meine, die gehört mir, die Rolle gehört mir. Und weiß nicht, was mich geritten hat. War auch nicht mal Falco-Fan und gar nichts. und habe dann so begonnen, so völlig naiv mal rauszufinden, wer macht das. Ich hatte auch noch, glaube ich, keine Agentur.
Okay, also da war dieser Moment, du hast die Zeitung zugeschlagen und der Moment war nicht vorbei.
Genau, der Moment hat sich irgendwie gehalten. Wir waren mit Mondscheiner irgendwann an einem ganz interessanten Punkt eben schon. Das hat so ein bisschen zu funktionieren begonnen. Das heißt, ich hatte da ein gewisses Selbstvertrauen, dass ich mir dann gedacht, das weiß ich auch noch. Da geht es ja um einen Musiker und ich weiß es, wie es ist, auf einer Bühne Musik zu machen, zumindest soweit. Und habe dann als erstes meine Frau eingeweiht und dann die Jungs, dass ich das gerne machen würde und dieses Projekt sozusagen auserkoren. Und dann habe ich wirklich so Briefe geschrieben, das weiß ich noch, an die Casterin, die Eva Roth, die haben irgendwie rausgefunden, die macht das. Und die hat aber gesagt, du bist viel zu unbekannt, aber komm halt mal vorbei, ich caste dich für eine Nebenrolle und vielleicht kriegst du noch 5 Minuten und so. Und dann haben wir mit der Band parallel schon, da bin ich bis heute sehr dankbar, haben wir so 2, 3 Falco-Songs halt quasi für den Fall, dass ich es mal vorsingen darf, schon einstudiert. Und dann hat sich auch irgendwie haben damals bei einer Major-Plattenfirma unterschrieben als Band, die haben dann aber irgendwie auch noch mitgeredet, dass es war irgendwann einmal ein völlig undurchschaubares Unterfangen. Und es hat wirklich Monate gedauert, bis es dann tatsächlich losging und ich das machen konnte.
Und wie du dann erfahren hast, dass du das sein wirst, hast du gedacht, ja, eh klar, oder ich meine, das muss doch total für die ein großer Erfolg gewesen sein, schon mal Lalat das geschafft zu haben. Das.
Ja, das war dann sehr surreal, weil ich diesen ganz klaren Moment hatte ich eigentlich nur im Kaffeehaus. Also danach habe ich irgendwie gemerkt, hui, also da gibt es jetzt dann doch, also wenn man dann ein bisschen so mitkriegt, wie viele Interessen da dran hängen und auch wie viel Geld da im Spiel ist, was so ein Film kostet und das. Die Hauptsorge war ja irgendwie, kann der das, was er beim Casting da sozusagen Goschert behauptet, kann er den Druck standhalten.
Also warst du gut bei dem Casting? Scheinbar schon, ne?
Ich glaube, es war okay, weil, also ich bin oft schlecht bei Castings, aber in dem Fall war ich wirklich in der Spur. Ich habe irgendwie gewusst, wie ich das machen will und habe auch das Gefühl gehabt, es ist so eine schizophrene Situation, weil auf der einen Seite habe ich irgendwie gedacht, ist meine Rolle und gleichzeitig habe ich gedacht, das kann eh nie was werden. Und ich glaube, das hat eine gewisse Leichtigkeit mit sich gebracht, würde ich sagen. Jetzt habe ich ein bisschen den Anfang der Frage. Also was wolltest du eigentlich?
Ich habe vergessen. Okay, erzähl mir den Moment, wie du dann erfahren hast, dass du es bist, dass du die Rolle bekommst.
Ja, das war dann irgendwie relativ, also das war dann wirklich sehr zeitnah vor Drehbeginn. Also das ist dann wirklich fix, war glaube ich 5 Wochen vor Drehbeginn und ich habe dann gewusst, jetzt geht's wirklich.
Du wenig Zeit zum Vorbereiten.
Ja, jetzt wird es wirklich ein Kampf gegen die Uhr, weil ich gerne ein halbes Jahr Zeit gehabt hätte. Das gab dann einen Coach, die Susi Stach, die hat da quasi, glaube ich, mit mir da begonnen. Heute macht sie das professionell und hat schon sehr viele junge Kolleginnen und Kollegen gecoacht und wir haben uns so ein Falco-Zimmer eingerichtet und wirklich mal alle Videos studiert und Körperhaltung und Stimme und so, also wirklich auch sehr technisch, weil ich bin ja auch wirklich auch bequem und in dem Fall war irgendwie klar, da muss man irgendwie recht nah rankommen, das kann man jetzt nicht irgendwie machen. Ja. Das heißt, da haben wir sicher 10 Stunden täglich irgendwie versucht, das ganze Material zu sichten und sich da halt so ranzutasten. Und gleichzeitig weiß ich noch, hat dann sehr schnell ein Prozess begonnen in Sachen, wie geht man mit Medien um. Also ich hatte das dann wirklich so einen Crashkurs. Ich habe mir zwar das immer gewünscht, dass man auch gesehen wird, aber es war dann ein bisschen zu schnell zu viel. Also weil dann plötzlich wirklich so ein Boulevardpresse Interesse entsteht und Leute anfangen, dich zu jeder Tages- und Nachtzeit anzurufen und private Fragen zu stellen und so. Also ich habe dann auch recht schnell, glaube ich, vieles an Naivität verloren und ein bisschen einen Crashkurs in Sachen Medien erhalten, was irgendwie wichtig war. Und zusätzlich war noch, es war so, ich weiß noch, nach der Pressekonferenz war es wirklich heftig ein paar Tage, wo ich mir gedacht habe, das war wirklich die schlimmste Idee meines Lebens, weil Falco so ein Nationalheiligtum ist und ganz viele, ich hab dann wirklich so, seither lese ich auch keine Postings mehr. Das Internet war noch nicht so schlimm wie heute, also es gab zwar schon Standard.at, aber Social Media war noch nicht so. Und ich weiß, ich habe 2 Morddrohungen gelesen.
Wirklich?
Ja, quasi, oder ja, auch so Gewaltandrohungen auf jeden Fall, wenn wir die da wischen, weil für viele Falco ein wirkliches Heiligtum war. Und dann
ja,
kommt
aber
dieser
was,
junge
was
Typ
war der dreist Punkt? Ich meine, es ist jetzt wahrscheinlich eh über...
Das Schöne ist, dass wirklich, ich finde, die allerschönste oder Erfolg sozusagen subjektiv erfolgreichste Geschichte ist, dass ich jetzt Ehrenmitglied in diversen Falco-Fanclubs bin. Also das, da hat sich irgendwie der Wind gedreht. Also ich glaube einfach, viele wollten ihr... Also ich bis heute merke ich, wie vielen Menschen der wahnsinnig viel bedeutet. Und ich glaube, sie hatten einfach Angst, dass dieses... dass irgendwie das Denkmal da angepatzt wird durch dieses ganze Unterfangen und durch den, der das spielt, halt am allermeisten. Ich glaube, das war die Sorge.
Ja, ja. Was schon interessant ist, ich meine, wie gesagt, das ist müßig jetzt so im Nachhinein und generell, aber ist ja am wenigsten deine Schuld, oder? Jeder, der das spielt, ist nicht der Falco.
Klar, aber es ist halt, also so wie mit Abstand kann man sich immer besser abgrenzen, aber in dem Moment, wo dir jemand wirklich
Unsicherheit,
die du sowieso hast, hineingrätscht und sagt, ist es einfach schwierig.
Ja, na klar, ich würde es jetzt auch gar nicht so dir sagen, sondern im Sinne, wenn man die Sache mal analysiert, da hast du ja am wenigsten dafür gekonnt. Ne?
Ich glaube, das, ja, glaube ich, und ich bin mittlerweile nach 20 Jahren in dem Geschäft, nein, ich habe immer mehr das Gefühl, dass man die Reaktionen sowieso nicht kontrollieren kann.
Sicher.
Du kannst die Aktion, du kannst das, was in dir drinsteckt, also das weiß man eh selber, am besten habe ich wirklich alles rausgeholt. Der Klaus Eckel hat einmal gesagt, vergleich dich nicht mit anderen, sondern vergleich dich mit deinen Möglichkeiten. Und wenn du das ehrlich beantworten kannst, und in dem Fall kann ich sagen, ich habe das, was möglich war, da reingehaut, dann ist es, der Rest hat man nicht in der Hand. Und das, finde ich, wird leichter, wenn man das länger macht.
Ach so, also ein bisschen Distanz aufzubauen zu dem.
Zu dem, was man nicht beeinflussen kann.
Zumindest. Ja, verstehe, ja. Auf jeden Fall, damals ist es fantastisch geworden. Das ist, wie weißt du, sagst selber, es ist lang her. Und wir haben uns ja schon des Öfteren gesehen in der Zwischenzeit, aber ich habe dir, glaube ich, noch nie gratuliert. Im Nachhinein vielleicht einmal so. Echt, ist ja echt super.
Dankeschön, worden, vielen Dank.
Und ab dann warst du im Geschäft, kann man sagen, oder?
Ja, also ich glaube, dass das für das Fernsehgeschäft oder das Film- und Fernsehgeschäft auf jeden Fall vieles beschleunigt hat, weil dadurch war ich irgendwie am Schirm von mehreren Menschen und das ist bis heute oft hilfreich, weil man sonst sehr lange daran arbeiten muss, dass man sozusagen, dass einem auch was zugetraut wird, was jetzt nicht auf den ersten Blick. Ich glaube, ich wäre sonst wirklich so der, ich hätte sonst 20 Jahre lang den Schwiegersohn gespielt.
Ja.
Den freundlichen, netten, so ein bisschen
du wärst, das du wärst zweifellos ein fantastischer Schauspieler, aber wahrscheinlich war es schon ein großer Boost jetzt mal dann.
Ich glaube, auf jeden Fall, es war auch ein großes Glück.
Ja. Und hat es dir taugt damals, oder?
Hat es voll taugt, gleichzeitig habe ich ein bisschen eine Panik aufgerissen währenddessen schon, weil alles ein bisschen zu viel war, also wirklich so Leben irgendwie. Was aber, glaube ich, auch gut gepasst hat, auch für das Ganze, habe ich damals auch irgendwie ein bisschen nicht geglaubt, glaube ich jetzt mittlerweile immer mehr, also dass eine Rolle schon auch ein bisschen was macht mit einem, vor allem wenn man sich, und es hat diese permanente Überforderung und Überholspur und Wahnsinn und eigentlich alles viel zu viel, hat wahrscheinlich auch ein bisschen hat gut gepasst für die Rolle, hat aber auch gleichzeitig die Sache auch ein bisschen schwierig gemacht. Ja. Also ich habe es wahnsinnig gerne gemacht, aber ich habe schon gemerkt, das ist ein bisschen ein dünnes Eis und ich muss aufpassen, dass ich mich da jetzt nicht verändere. Auch. Also dass ich da nicht, ich verstehe, wenn Leute mit Anfang 20 zu schnell Erfolg haben. Ich war zum Glück schon 27, aber ich merke so ein paar so Sachen, weil man dachte, hui, musste jetzt irgendwie aufpassen und zum Glück bin ich recht gut verankert und habe ein paar sehr alte Freunde, denen das wirklich alles wurscht ist, die mich dann wieder ein bisschen zurückgeholt haben auch. Aber
das wollte ich gerade fragen, ob Freunde dann schon irgendwann einmal was gesagt haben zu dir, so im Sinne von, du hast dich geändert oder du warst ja auch schon damals in der Beziehung, in der
du genau heute bist. Also es war eigentlich, für die Beziehung war es am schwierigsten, weil meine Frau natürlich mich am besten kennt und die hat schon irgendwie wir hatten noch ein kleines Kind und ich war plötzlich von einem Tag auf den anderen sozusagen irgendwie weg und das war schon wahrscheinlich die größte Gefährdung für die Beziehung, die wir je hatten. Einfach weil ich auch plötzlich so, weil so viele Leute Interesse hatten.
Ja,
und das, Das war schon heikel, das war schon ein gewisses Spiel mit dem Feuer. Jetzt mit Abstand kann ich sagen, dass es mir schon auch großes Vergnügen bereitet hat. Das ist eine unglaubliche Spielwut auch gehabt und hatte auch das große Glück, dass der Niki Ofzarek und der Christian Dramitz so als ältere Kollegen so wahnsinnig auf mich aufpasst haben. Ich habe mich wahnsinnig sicher gefühlt. Ich habe das Gefühl, es kann mir eigentlich nichts passieren. Die finden das gut, die unterstützen das und so. Und das war schon etwas, was mich auch total, ich versuche auch das weiterzugeben, weil ich finde es so wichtig bei einem ersten, wir sind sowieso alle immer so unsicher, aber so wenn ich mit jungen Kolleginnen und Kollegen zu tun habe, denen auch zu, die auch zu bestärken in dem, was sie tun, ich finde das total wichtig, weil wir ja alle so tendenziell unsicher sind und man riskiert zu viel bei Kreativität oder bei dem, was wir da so tun. Und jetzt ist so viel Zeit vergangen, jetzt, um jetzt endlich die Frage zu beantworten, jetzt bin ich auch schon älter als Falco jemals wurde. Ist es eigentlich nur schön. Ich habe auch jetzt nicht mehr die Angst, dass, weil ich wirklich damals auch diese Entscheidung getroffen habe, ich mache das nicht mehr. Also ich habe auch viel Geld in den Wind geschossen, aber ich jedes Falco-Angebot seither abgelehnt.
Ja, richtig, genau. Das ist ja auch schon, das ist ja so eine kleine Legende, die schon dranhängt
mittlerweile. Das war irgendwie wichtig, also ich weiß nicht, warum ich es auch immer erzähle, aber weiß man irgendwie, es war total wichtig. Also,
Weil
und jetzt kann ich auch sagen, das war, the first cut is the deepest und es ist total schön, aber ich bin froh über die Entscheidung, dass ich nicht noch 10 Jahre sozusagen am Donauinselfest und dort. Das
war sicher
eine
gute Entscheidung, ganz sicher. Und dann sind ja die Rollenangebote nicht ausgeblieben. Du warst so der junge, freshe österreichische Schauspieler und das hast du ja auch eingelöst dann im Endeffekt. Es sind viele Filme gekommen und viele zum Teil schwierige, anspruchsvolle Rollen, aber es war immer gut, also es waren immer gute Rollen, gut gespielt, gute Filme. Gruber geht, hängt zum Beispiel gegenüber von uns jetzt, wo ich es gerade sehe.
Na, das Allerschönste diesbezüglich, weil da schließt sich auch ein bisschen der Kreis zum Anfang des Gesprächs und vielleicht überhaupt zu deinem Podcast, war dann relativ bald, also ich glaube so 2 Jahre danach, habe ich Casting gemacht für Aufschneider.
Ja.
Und dann weiß ich noch eine mir unbekannte Nummer ruft mich am Telefon an, eine 0664er Nummer, mehr weiß ich nicht, mehr sage ich auch nicht. Und ja, servus, das ist der Josef.
Okay,
wollte nur sagen, du hast die Rollen. Und das war, weil er mit David Schalko gemeinsam das geschrieben hat und so, und das Casting hat er zwar nicht gemacht, aber das war für mich der surrealste Moment meines ganzen Berufslebens, glaube ich, dass mich Josef Hader anruft, um mir zu sagen, sie haben sich jetzt da für mich entschieden und sie hatten sich wohl eh schon quasi aufgrund des Falco-Films sehr interessiert, also dann schon noch ein Casting gemacht und genau, und das war, da habe ich mir gedacht, so, und jetzt, das war ein magischer Moment, wahrscheinlich der wichtigste, weil ich es auch viel bewusster schon wahrgenommen habe, weil Falco war alles ein bisschen so im Rausch, aber dann so Jahre später und auch schon ein paar Sachen, die überhaupt nicht funktioniert haben und dann gibt es wieder mal so ein Projekt, wo man sagt, also, da ist jetzt die Chance mit Josef Hader gemeinsam vor der Kamera zu stehen, dass das, was geworden ist, das war eigentlich genauso wichtig, würde ich sagen.
Ja. Vor allem, genau, es ist eben gut weitergegangen. Es war eben kein One-Hit-Wonder, der Film, sondern eben, Aufschneider war eine super Produktion. Kann man sich, glaube ich, na, auf jeden Fall kann man sich immer noch anschauen.
Kann man sich vieles kann man sich auch nicht mehr anschauen, aber ich finde, das kann man sich tatsächlich. Sicher. Also ich schaue mir Sachen ungern wieder an, aber ich glaube, das kann man sich noch immer ganz gut anschauen.
Ja. Und nach Aufschneider war ja dann relativ bald Braunschlag. Es war auf jeden Fall das nächste Projekt von David Schalko. Und der hat damals, war so mein Eindruck, der hat damals so angefangen, sich so ein kleines Ensemble irgendwie so zu casten oder so. Und er hat die sozusagen vom Aufschneider mitgenommen zu Braunschlag, wenn man das so sagen kann.
Ja, genau.
Und da ist ja dann der nächste wichtige Schritt passiert. Da hast du dann den Thomas Stipschitz kennengelernt.
Richtig, das war wahrscheinlich der nächste, vielleicht noch gewichtigere Punkt, die der Zufall wahrscheinlich oder wie auch immer. Der David Schalko hat, glaube ich, bei Braunschlag tatsächlich, war er an dem Punkt, wie du sagst, wo er sich eigentlich geistig schon beim Schreiben an sein Ensemble. Ich weiß auch, dass der Thomas bis dahin, glaube ich, kaum gedreht hatte. Ich muss auch zugeben, dass ich den überhaupt nicht kannte. Also
auch vom Bildschirm oder vom Kabarett nicht?
Nein, den Bildschirm gab es noch nicht. Also ich glaube, er hatte
Thomas hat damals noch gar nichts gespielt.
Ich kann mich erinnern, dass ich den Thomas danach für einen anderen Film reinreklamiert habe, wo er dann eine Tagesrolle gespielt hat. Und das war, glaube ich, sein erster richtiger Drehtag.
Echt?
Ja. Also oder sein erster Kinodrehtag, weil wir hatten ja dann Braunschlag quasi schon gedreht gehabt. Mhm. Also, das weiß ich, aber vielleicht trügt mich da auch die Erinnerung, weil jetzt, wo ich drüber nachdenke, glaube ich eigentlich, dass ich den Thomas sogar schon bei Wie man leben soll kennengelernt habe, was kurz davor war, mhm. auch ja, vom ja. David Schalko. Mhm. Wurscht. Auf jeden Fall bei Braunschlag haben wir uns richtig kennengelernt, mhm. weil wir da auch wochenlang so ein bisschen wie Schulskikurs in so einem Feriendorf im Waldviertel alle zusammen, mhm. so mhm. völlige Ausnahmezustand, mhm. und alle immer psoffen.
Und wirklich, ich meine, da gibt's ja diesen Mythos eben, dass der ganze Dreh wäre so eine Landschulwoche gewesen.
Ja, und das kann ganz oft ganz furchtbar enden und ja. vor allem ein ganz schlechtes mhm. Ergebnis haben. Also ich plädiere da überhaupt nicht dafür. Mhm. In dem Fall hat es halt irgendwie
ja, fantastisch, ne?
gut funktioniert. Ja. Ich finde, es war so ein bisschen das Beste, was in dem ganzen Dunstkreis passiert ist, mhm. weil irgendwie zur richtigen Zeit am richtigen Ort die richtigen ja, Leute irgendwie. Zusammenkommen ja. sind. Und weil es auch so lange war und der Thomas und ich waren dann recht schnell eigentlich, obwohl wir gar nicht so viele Tage miteinander hatten, aber wir waren dann schon so wild entschlossen das mhm. und haben auch schon begonnen, Dres zu schreiben während Braunschlag. Ja, also wirklich? Wir waren schon so eine Allianz und sind schon ein bisschen wie Verliebte zusammenpickt die ganze Zeit.
Okay.
Genau, aber ich habe ihn davor, weil tatsächlich nachdem ich euer Programm seinerzeit gesehen hat und ich weiß nicht mehr historisch, was welche Jahreszahl und so, aber das muss so Anfang der Jahrtausendwende gewesen sein,
ja,
schätze ich mal. Danach habe ich noch zwei, drei andere junge Sachen angeschaut und es hat mich aber nicht mehr interessiert. Also ich habe gemerkt, das ist irgendwie, und deswegen bin ich aus dem Kabarett so weg und habe so die Anfänge von Stipschitz und Eckel und so nicht mehr mitbekommen. Also das war die ja. Zeit, wo ich mich nicht mit Kabarett beschäftigt ja. habe. Und dann hat der David gesagt, der hat da einen Kabarettisten entdeckt, der irgendwie was Orges hat, auch vor der Kamera. Und ich wusste aber nicht, wer das ist.
Genau. Ah ja, okay. Mhm. Und das war der Thomas.
Und das war der Thomas, mhm. genau. Mhm.
Und ihr habt euch dann angefreundet und du hast eh schon erzählt, ihr habt parallel schon zu schreiben begonnen. Wie habt ihr geschrieben?
Ja, das Schöne war, dass wir, und da glaube ich jetzt mit Abstand noch viel mehr dran, und weil ich gerade zum Beispiel die Beatles-Doku schau, bin ich wieder so ein Fan von gemeinsam einfach ja. Zeit verscheißen. Mhm. Mhm. Und weil so viel, also ja, Paul McCartney, wie er einfach aus Fadess über alles zu improvisieren beginnt und dann kommt ja. der Ringo Starr dazu und sie machen irgendeinen Scheiß und ohne euch in irgendeiner Weise, um Gottes Willen, ja, aber nur vom Prozess. Und das war das Tolle an diesem ersten Jahr. Wir hatten beide noch nicht so einen Stress und wir haben uns vor allem wirklich ein Jahr Zeit genommen, und mit Zeit meine ich, wir haben wirklich Tag und Nacht miteinander verbracht. Ich war im Burgenland tagelang bei ihm und dann war er in Wien und wir waren in Dresden zusammen und haben dort geschrieben und so. Aha. Und wir haben wirklich uns getroffen und absichtslos uns eigentlich kennengelernt. Also in erster Linie haben wir uns ja gegenseitig nicht gekannt und haben einfach mal so eine Behauptung aufgestellt, wir zwei machen jetzt was miteinander und haben wirklich über sowas Spielerisches nicht nur zueinander gefunden, sondern auch dieses Stück irgendwie entwickelt. Und es war eigentlich fast immer kein Schreibprozess im klassischen Sinn, sondern wir sind immer mit irgendwelchen Figuren aufeinander, also jeder war irgendwer und dann ist man halt so aufeinander losgegangen und dann mit Aufnahmegerät und ich habe das dann alles abgetippt.
Verstehe, wirklich.
Ja, und das war wirklich eine Arbeit so völlig, ich glaube, wir haben keine einzige Pointe geschrieben, wir haben wirklich nur Figuren aufeinander.
Ja,
genau, und die sind vielleicht einmal am Schluss dann beim Drübergehen, aber eigentlich ist das alles mit sehr viel Zeit, sehr viel einfach Schmähfieren im wahrsten Sinne des Wortes.
Und ihr habt aber schon gewusst, dass es Dresd hassen wird, sonst wärt ihr ja nicht nach Dresd gefahren.
Ja, genau.
Oder umgekehrt, kann natürlich auch sein.
Nein, wir haben, wie man es ja immer so hört und wie es tatsächlich anscheinend so ist, oder ich kenne das jetzt mittlerweile auch, du kennst das auch, irgendwann gibt es einen Premierentermin und irgendwann hat man noch nicht wahnsinnig viel. Und wir haben eigentlich noch fast nichts aufgeschrieben gehabt. Also als wir quasi da gesagt haben, es ist am, ich glaube auch, weil es hier hängt,
ja,
ist
ja,
in meinem Büro. Ich habe privat in meinem, hängt keine Sache, es ist nur, weil hier wirklich Arbeitsstätte ist. Genau, 28. Oktober 2011 stand irgendwann im Kalender, ist Premiere von Dresd. Und wir wussten aber nicht, was das für ein Stück eigentlich ist und haben irgendwie aber gerade so was gelesen über Monarchie und K&K-Hafen und so und haben dann gesagt, vielleicht heißt es einfach Dresd. Und deswegen hat der Ingo Bertramer dann gesagt, den du ja auch kennst, dann machen wir Fotos in Triest. Mhm. Und dann haben wir uns halt, wie es so ist, irgendeinen Pressetext aus den Fingern gesaugt und dort die Fotos gemacht und das einmal so eingetütet. Und dann hieß das so und dann haben wir halt ein paar Monate später auch tatsächlich gesagt, fahren wir jetzt nochmal nach Triest und schreiben dort dann weiter. Wir hätten überall schreiben können. Das war irgendwie super.
Ja, ja, natürlich. Mhm. Ja, und da, weil das Plakat ja gerade gegenüber hängt, es ist ja ein legendäres Plakat da mittlerweile und es ist schon wirklich sehr schön geworden, muss man sagen. Ja.
Danke, ich mag es auch total, weil das ist etwas, was mir total wichtig ist, was ich so, wenn ich irgendwas versuche in die, also was ich an der Kabarettszene so schwierig fand zumindest, oder da war auch, oder ich möchte niemanden, aber ich habe immer das Gefühl gehabt, es gibt viele, die wahnsinnig lustig sind, aber sich über Ästhetik keine Gedanken machen.
Ja, das stimmt.
Und ich finde es aber so, ein Plakat ist einfach ein erster Eindruck.
Das stimmt,
und
ja.
Man kann ein Filmplakat machen, auch wenn es Kleinkunst ist. Also ich, das ist dieser Anspruch. Und wir haben dann den Ingo und den Klaus Mitter einfach gesagt, okay, das war auch damals, wir haben gesagt, okay, das kann uns jetzt auch richtig was kosten,
ja,
also
ja.
Sozusagen, wobei sie eh wahrscheinlich unter Wert gearbeitet haben. Und ich finde auch, also ich finde, das ist oft, wir verkaufen ja auch irgendwie etwas und ich finde, da ist Grafik und Fotografie oft so ein schnell und das finde ich schade.
Und das Plakat finde ich zum Beispiel, wenn man das anschaut, das hat immer noch total was. Das steht einfach immer noch für, steht für was.
Ich finde auch, leider kann man es nicht planen. Es ist danach, ich habe das immer gemacht und danach sind aber auch Plakate entstanden, die nicht diese Strahlkraft haben. Also, aber man kann es zumindest immer wieder versuchen.
Ja. und das war dann bekanntermaßen schon wieder sehr erfolgreich.
Du bist sehr erfolgreich.
Ja, ich erzähle nur die Facts. Ne? und du warst Kabarettist, finally.
Ja, genau. Also das Schöne an der Geschichte ist, dass es eine österreichische Geschichte insofern ist, wir haben wirklich, ich war sozusagen schon ein bisschen cooler, was das betrifft, weil mir das, die zwei Dinge, die vielleicht am stärksten mein Berufsleben verändert haben, waren die, wo es den größten Widerstand gegeben hat. Also es war zuerst der Falco-Film, wo alle gesagt haben, das kann man nicht machen, bist du wahnsinnig. Und ein bisschen zu besagter Gewaltandrohung. Und das zweite Mal war, dass der Thomas und ich beide gehört haben, why? Also quasi der Thomas hat gehört, jetzt hast du ja endlich einen Namen gemacht und bist aus dem ewigen Tingeltangel raus. Und ich habe gehört, jetzt bist du als Schauspieler endlich kein Musiker mehr und jetzt quasi man kennt dich, warum jetzt das? Und es waren wirklich alle dagegen, gefühlt außer uns beiden. Und es war uns irgendwie, wir haben irgendwie gesagt, wir machen es aber trotzdem. Und ich glaube, dass manchmal Sturheit einfach wichtig ist. Ganz oft ist sie auch nicht gut, aber wenn man etwas ganz, wir haben einfach total daran geglaubt. Also einfach, wenn wir es selber als eine gute Idee gefunden haben.
Ja.
Und deswegen war der Überraschungseffekt dann so, dass dann plötzlich haben es dann alle super gefunden. Also alle, die dagegen waren, haben danach gesagt, na, ich bin immer schon gewusst.
Ja.
Oh, ja, und das ist irgendwie, glaube ich, hat eine Dynamik. Und ich finde, wir haben eine zweite schlaue Sache gemacht, die aber auch aus einer Angst heraus passiert ist. Ich habe irgendwie gesagt, mach mal wenig Termine, weil die wollten ja gleich, was weiß ich, Stadtsaal 25 Termine machen und so. Und ich habe gesagt, mach mal wenig, schauen wir mal, wie das überhaupt und so. Und das hat diesen schönen Nebeneffekt, wenn man jetzt aus dem Nähkästchen gehabt, dass wir, dass bei der Premiere dann recht schnell gute Presse da war und auch die Leute wirklich erstaunt waren. Und dann hat es ganz schnell einmal keine Karten mehr gegeben. Und dann hat man halt die Legende draus gemacht, wir sind eineinhalb Jahre ausverkauft.
Ja, ja.
Was zwar sogar gestimmt hat, aber was natürlich nicht gestimmt hätte, wenn man es so wie neues Thomas-Maurer-Programm gleich mal mit 40 Terminen hätte es natürlich noch Tickets gegeben. Also ich finde, das waren so ein paar so auch Marketing-Sachen vielleicht, die aber nicht bewusst waren, sondern eher aus der Angst heraus, die Sache ein bisschen beschleunigt haben, warum dann recht schnell so ein Hype drauf war.
Ja. Ja, und das war halt einfach auch sehr gut. Ja, man muss es sagen.
Danke. Ich finde jetzt mit Abstand auch, dass da, weil vor allem jetzt, wo ich weiß, wenn man sich länger damit beschäftigt, es ist da irgendwie was gelungen. Und es ist sehr oft nicht das Gefühl, ich habe sehr oft nicht das Gefühl. Und da, aber ich glaube, in erster Linie ist, weil wir uns wirklich, wir hatten Zeit, auch ganz viel Spaß zu machen und ganz viel auszusortieren und haben uns diese Zeit genommen.
Ja. Ja, ja, es war sicher einfach auch die Chemie, das hat man schon gemerkt da, ja. Abgesehen davon, dass es ein tolles Stück war, keine Frage.
Es war auch wirklich das Schöne, auch wenn wir uns dann, wir waren ja dann 8 Jahre zusammen, was völlig absurd ist, weil ich gedacht habe, es geht 1,5 Jahre höchstens. Auch in schwierigen Jahren, weil sind, man macht ja dann so im Duo so Prozesse durch wie in einer Ehe oder so. Auch nach der großen Verliebtheit in den schwierigeren Jahren, die es dann auch gab, oder schwierigeren Phasen, die 1,5 Stunden auf der Bühne waren in 600 Vorstellungen, glaube ich, 599 Mal super. Also
sehr gut.
Wir konnten uns wirklich am Arsch gehen bis 2 Minuten vorher und es war dann irgendwie gut.
Cool, sehr gut.
Das war schon, und das ist, glaube ich, sowas lässt sich auch schwer konstruieren, das gibt es halt hin und wieder.
Und dann ist Gott und Söhne gekommen, auch ein tolles Stück. Aber irgendwann war der Punkt, wo ihr dann beide beschlossen habt, jetzt geht's einmal wieder in, oder der Thomas für sich beschlossen hat, es geht in eine Solo-Richtung wieder. Und du hast dann für dich...
Wir haben das ziemlich genau zur gleichen Zeit. Also ich habe eigentlich schon gedacht, dass es zum zweiten Stück, also da war ich so, ich hätte eigentlich gedacht, was soll jetzt noch kommen? War ich nach Triest so schon an dem Punkt, wo ich bin jetzt eigentlich mal, auch mir ist es jetzt auch mal genug, weil wir auch so wahnsinnig viel gespielt haben. Dann hat der Thomas irrsinnig drauf gedrängt, nochmal ein zweites zu machen. Das war dann ganz anders, weil, weil eben eine Erwartungshaltung da war und wir uns weniger Zeit genommen haben. Und aber auch, ich möchte es auch gar nicht vergleichen, obwohl ich es gerade verglichen habe.
Und ja, nein, es war ein tolles Stück, es war nur der Überraschungseffekt, war einfach weg, dass das geht.
Und es war auch nicht mehr so selbstverständlich alles. Und da haben wir schon während, der, so im letzten Drittel, haben sie dann auch nochmal 3 Jahre gespielt, im letzten Drittel schon gemerkt, dass es da und dort einfach sich die Interessen auch ein bisschen verlagert haben. Und dann haben wir, glaube ich, ganz gut den Punkt erwischt, dass wir uns noch respekt- und liebevoll voneinander vorerst verabschieden konnten.
Habt ihr Kontakt immer noch?
Wir telefonieren so alle paar Monate dann sehr ausgiebig. Und ich glaube, was der Sache ein bisschen, also was uns nicht gelungen ist bis heute, das ist sozusagen ein bisschen, finde ich, was ein bisschen noch offen ist und was über dem hängt, ist, wir haben mit unseren Versuchen, gemeinsam was zu schreiben, das verfilmt wird, sind wir gescheitert. Also es gab sehr viele Versuche, Triest zu verfilmen. Mit mehreren Regisseurinnen auch im Gespräch gewesen. Und es gab immer wieder so kurz davor, dass es dann einen Schritt weitergeht. Der letzte war dann, dass der Freddy Dorfer sogar Regie führen wollte und eine Version geschrieben hat, eine erste Fassung, die ich super finde. Also da gab es viele Versuche, die ja immer an verschiedensten Dingen dann, wie so oft bei Film und Fernsehen halt, gescheitert sind. Und wir haben dann auch lange an einer Sitcom geschrieben, die dann im Endeffekt sozusagen abgeschossen wurde oder nach langer Arbeit hat man sich dann dagegen entschieden. Und ich glaube, das hat uns, da wussten wir dann auch nicht, da waren wir beide angefressen und da es irgendwie kein Gegenüber gab, waren wir dann irgendwie, haben wir gedacht, okay, das klappt halt zu zweit nicht, das muss jeder alleine machen. Das glaube ich noch immer, dass da was möglich wäre, aber das ist, es kann ja nicht alles funktionieren. Aber das halt noch so ein bisschen nach.
Ja, okay, ja. Das ist ein guter Satz, finde ich, von dir. Es kann ja nicht alles funktionieren.
Es funktioniert sogar sehr viel nicht, wenn ich dir das so sagen darf.
Okay. Ja. Aber was wieder funktioniert hat, das war dein Solo-Programm. Und zu dem kommen wir jetzt auch noch kurz. Du hast dann beschlossen, Solo weiterzumachen. Wie bist du so angegangen?
Ich bin das so angegangen, weil das wirklich etwas ist, wo ich ein bisschen eine Altersdurchschlusspanik gekriegt habe. Weil ich tatsächlich mich dann zurückerinnert habe, dass eben privat und auch die Dorferprogramme und so und Gerd Bold. Und ich dachte, irgendwie habe ich schon mit 15, 16, 17 eigentlich, glaube ich, damals die Kabarettgruppe immer gegründet, weil ich zweig war auch allein. Und das war schon so immer ein bisschen, irgendwann einmal stellst du dich allein auf die Bühne, einfach um das mal auch auszuprobieren. Und ich bin da so angegangen, habe mir dann wieder sehr viel Zeit genommen und habe dann den Rupert Lehofer, der ist vom Theater im Bahnhof, und Clown und hasst Kabarett und ich hasse Clowns, bin aber ein großer Fan vom Theater im Bahnhof und das war ein super Reibebaum, weil der hat so die letzten 2 Wochen dann wirklich Regie geführt und ich musste um jeden Witz kämpfen, weil er mag auch keine Witze, hat aber gleichzeitig sehr viel Wert auf Dramaturgie und Haltung und so und das war eine völlig neue Form, weil wir mit dem Thomas eigentlich immer zuerst, wir hatten das Stück, also er hat dann schon der Dorfer Regie geführt und aber Man hatte immer das Gegenüber und das war so neu, dass man mal überhaupt kein Gegenüber hat für den ganzen eigentlichen kreativen Prozess und erst dann Schluss. Und ich finde, ich bin total froh, dass ich es gemacht habe. Ich spiele es auch gerne, aber ich bin schon gerade an dem Punkt, also ich finde es war total wichtig, ich wollte es quasi zum 40er machen, aber ich vermisse schon das Gegenüber.
Ja?
Also ich bin einfach so ein, sind wir wieder bei auch Dokotronik, ich bin so ein Bandtyp trotzdem. Weiß nicht, wie lange ich das. Also ich könnte mir vorstellen, dass es mich irgendwann einmal beginnt zu langweilen, wenn man auch nur immer mit sich und also ich habe zwar einen guten Freund als Techniker dabei, aber ich mag schon gerne auf Bühne noch, dass da noch wer anderer ist.
Ja, du räumst gerne auf und da kommen wir zum vorläufig letzten Punkt deines Schaffens und du schreibst gerne Listen und rund um diese Listen, könnte man ja fast schon sagen, ist dann ein Buch entstanden.
Ja, das ist das Allerabsurdeste und das, was ich am allerwenigsten vorhatte, aber ich habe auch noch so, ich stehe auf so altmodische Dinge wie zum Beispiel die Tugenden Höflichkeit und Pünktlichkeit und so. Du warst übrigens perfekt pünktlich, ja? Weil zu früh ist ja auch unpünktlich.
Ja, ich weiß.
Also es ist wirklich sehr elegant, finde ich.
Ja.
Und das finde ich aber etwas, was, das sind so Errungenschaften, die, also wenn mich jemand klug, also ich muss es halt irgendwie klug empfinden oder charmant und höflich um etwas bittet, dann ist das mehr als die halbe Miete. Und die Elisabeth Steinhölzl heißt, ist die Chefin vom Molden Verlag, die hat mir einfach zwei wahnsinnig kluge, witzige, charmante Briefe geschrieben und gesagt, sie hat ein paar Texte gelesen auf meiner Homepage oder so und sie möchte mich gerne einladen, dass ihr Buch schreibt. Und das ist dann so, ja gut, wenn sie so, die hat mich einfach gekriegt. Ja. Und ich weiß gar nicht, warum ich dann so schnell, aber es hat mir dann, natürlich ist es auch eine Bestätigung und fühlt man sich auch geschmeichelt und so. Aber das hatte ich wirklich niemals vor. Aber man kann wirklich viel bekommen, wenn man mich höflich und freundlich fragt. Und das war noch einmal irgendwie ein total neues Genre, weil die Literaturwelt ist ja noch mal ein ganz eigener, also auch da tummeln sich wieder so ein ganz eigener Menschenschlag. Ich finde das auch total interessant. Fühle mich da auch insofern frei, weil ich glaube, um vom Schreiben leben zu können, muss man so unfassbar viele Bücher verkaufen, dass das wirklich ein liebevolles Hobby
das
ist.
Das denke ich mir oft.
Ja, also das ist
Vor allem, ich finde es beim Schreiben finde ich so schwer abzuschätzen, ob das gut ist und massentauglich ist und ob sie das verkaufen wird. Ich finde, das lässt sich beim Film oder bei fast allen Dingen leichter sagen als beim Buch, finde ich.
Ja, ich finde das Kriterium, das Einzige, was ich irgendwie ansetzen kann, ist, würde es mir selber irgendwie taugen.
Ja, genau.
Also es ist natürlich immer schwer, aber meistens kann man es für sich, finde ich, dann doch irgendwie beantworten. Und wenn ich so das Gefühl habe, ja, das könnte mich irgendwie auch interessieren, dann ist es vielleicht ein Indiz dafür, dass es auch ein paar andere Leute erwischt.
Ja. Aber bei deinem Buch, wie bist du da rangegangen?
So wie immer. Also das ist das, also ich habe eigentlich nur einen weiteren Ordner von Dingen, die sowieso immer passieren seit ein paar Jahren, mit dem Filter nochmal durchgearbeitet, was könnte sozusagen in einer längeren Form ins Buch. Und es war dann recht schnell klar, dass ich mir den Roman nicht zutraue oder dass mir da zu wenig einfällt und dass das quasi eher so Essays oder Kurzgeschichten oder so Themenbereiche, die mich auch sehr, also es hat ein bisschen auch zum Soloprogramm schreiben, es war ein bisschen zeitgleich, es war gerade so die Phase, wo ich gerne irgendwie von mir selbst ausgegangen bin und meinen Neurosen und meinen Ängsten und das halt dann so weiter. Und ich glaube, es ist auch ein bisschen ein paar Kapitel und das finde ich wieder so was Schönes. Es gibt so zwei Kapitel, auf die am meisten Resonanz ist. Das eine ist, wie ich über meine Ängste geschrieben habe und das andere ist über die sogenannte Authentizität.
Ja.
Wo ich jetzt lustigerweise interessant, also vor kurzem einen Podcast mit Dirk von Lotzow gehört habe, der ähnlich, also ich habe das wirklich nicht so am Schirm gehabt, dass ich ähnliche Gedanken habe, aber vielleicht einfach auch, woher sonst, wenn von Tokotronik, dass mich dieses Authentische immer irritiert hat. Und in einer ganz frühen Mondscheiner-Kritik stand einmal, tolle Band, aber der Sänger ist nicht authentisch. Und das hat mich wahnsinnig verletzt. Okay. Aber gleichzeitig habe ich mir gedacht, was soll das heißen?
Ja,
war
ja.
David Bowie jemals authentisch? Natürlich nicht. Ja. Ja, also, und das waren eigentlich so die zwei Kapitel, die ich wirklich nur für mich aufgeschrieben habe. Und da gibt es aber am meisten Resonanz.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Und
ja.
Das hat mich irgendwie bestärkt, dass man sich rücktrauen kann, auch als Künstler sich mit seinen Neurosen noch stärker oder das zu teilen.
Ja.
Weil es gibt Menschen, denen es ähnlich geht und das ist schön.
Ja, ja, klar.
Es gibt, und ich will irgendwie ein Schöpfer, ich glaube, ich bin ganz oft überfordert mit dem Leben. Also sehr zum Leidwesen vor allem meiner Frau. Ich kann ganz viel nicht, ich halte ganz viel nicht aus und ich will ein schöpferisches Leben führen. Ich will eigentlich nur Kunst haben, um mich herum und weil ich alles andere kann ich nicht.
Okay.
Ich glaube, das ist eine Erklärung ein bisschen, warum ich dauernd so, weil ich alles andere macht mich sofort, überfordert mich, macht mich traurig. Das ist leider so.
Wirklich? Also, ja.
Also so Sachen, die, ja, was halt ich kämpfe so sehr, um ein taugliches Familienmitglied zu sein.
Wirklich?
Ja. Und ich glaube, die mögen mich gern, aber ich bin so schwierig. Ja. Also, weil ich muss immer alles wegräumen und da leiden die Kinder drunter und das ist so. Und ich versuche halt auch durch mein Schreiben mich selbst ein bisschen zu therapieren.
Okay. Mhm. Und gelingt das? Das
müssen andere beurteilen. Ich glaube, mal besser, mal schlechter, aber es gelingt mir nicht sehr gut. Mhm. Leider.
Ich kann mir nicht vorstellen, wie soll man sagen? Ich glaube, dass du der liebenswerteste Mensch bist da in der Familie. Konnte ich mir vorstellen. Aber
ich würde jetzt das einfach gerne, wenn ihnen das so vorspielen, ja, und das dann sollen sich das bitte von dir sagen lassen. Nein, ich glaube, dass man, dass ich schon ein ganz guter Kerl bin und dass sie auch, ich mache zum Beispiel wahnsinnig gerne, weil ich auch nicht anders kann. Ich mache jeden Tag dreimal die Küche, ich wasche manisch Wäsche, ich lege ihnen das alles zusammen.
Du bist das beste Familienmitglied, das man sich vorstellen
kann. So gesehen ja, aber ich bin auch ein Tyrann, weil ich gewisse Manien habe und dann auch Kindern halt vorschreiben, dass sie ihr Zeug in ihrem Zimmer und sonst nirgends herumliegen lassen soll. Und das ist wahrscheinlich furchtbar. Ich finde eigentlich nicht, weil ich finde, es kann nur diesen Weg geben, aber das sehen sie möglicherweise ein bisschen anders.
Und war das immer schon so bei dir eigentlich?
Ja, ich glaube recht früh. Also ich habe schon auch als Jugendlicher zwar noch viel mehr Zeug gehabt, aber ich habe immer das Gefühl gehabt, dass wenn ich die Kontrolle verliere, die Sachen im Außen zu ordnen, dann kann ich mich gleich erschießen, weil das Innere ist sowieso völlig unkontrollierbar und ich muss irgendwo mich festhalten können.
Okay.
Und, auch das ist mir total wichtig, ich möchte mich dagegen verwehren, dass das spießig ist. Ist mir völlig wurscht, wenn das nicht mein Bereich ist. Ja? Nein. Ich bin total gern bei Freunden, wo es total chaotisch ist oder angrammelt. Ich fühle mich da total wohl. Ich habe auch nicht das. Ich möchte auch nicht missionieren. Es soll wirklich jeder machen. Es geht mir wirklich nur um meinen Lebensbereich. Da brauche ich das halt. Oder nicht einmal überall. Es ist mir wahrscheinlich wurscht, wie es im Auto. Also im Auto zum Beispiel. Ein Auto ist mir nicht wahnsinnig wichtig. Ich habe es auch lieber, wenn nichts rumliegt, aber da greift es mich nicht so an. Aber wenn die Küche zum Beispiel, da geht's halt, da gibt es keinen Plan B.
Okay.
Ja.
Und die Listen, ich meine, das ist ja verwandt, kann man sagen, oder? Ordnung und Listen schreiben.
Ja.
Wie hat das angefangen?
Auch spätestens ganz schlimm geworden mit dem Eintritt in den Beruf, weil ich seit ungefähr 20 Jahren gibt es diese Aufzeichnungen, wo ich regelmäßig schreibe und ich habe das vor kurzem mal wieder, so diese ganz frühen Sachen, Anfang der Nullerjahre war ich in Linz am Theater und habe mir jeden Tag Listen geschrieben, wen muss ich anrufen, dass ich vielleicht dort davor sprechen oder welcher Intendant ist dann an dem Theater, wen könnte man da, also ich habe mir ständig so Berufslisten und für die Band, wohin und welche Lieder spielen wir, also da hat das begonnen, manisch mit Listen, weil ich versuche.
Das sind eigentlich To-Do-Listen.
Das sind totale To-Do-Listen, also ich glaube, jede Liste ist eigentlich eine To-Do-Liste und es gibt so die Illusion, dass man ewig Zeit hätte. Je länger die Listen sind, desto länger ist das Leben, was natürlich nicht stimmt. Aber ich glaube es mir in dem Moment.
Okay. Aber ist nicht umgekehrt so, je länger die Liste ist, umso höher ist die Dringlichkeit? So empfinde ich oft.
Ja, gleichzeitig, wenn die Liste zu lang wird, stellt sich die Kapitulation ein.
Ja, wieder ein bisschen bei
Doktronik sind, natürlich. Ja.
Okay. Ja, und mit Doktronik ist man dann auch nochmal bei der Musik und damit kommen wir zu deinem nächsten Projekt, nämlich es kommt eine Platte heraus, Familie Lässig.
Ja, das stimmt. Die unwahrscheinlichste Sache, Teil 3. Familie Lässig ist für einen, das stimmt wirklich, erzählen wir zwar immer, ist aber nichts als die Wahrheit.
War nicht geplant.
Aber nicht nur nicht geplant, sondern war wirklich zusammengecastet vom Andreas Fuderer, vom Direktor vom Stadtsaal, vor 7 Jahren für ein einziges Konzert fürs Freundeschützenhaus, weil die irgendwie die Miete im Winter nicht zahlen konnten oder so. Und du weißt es, du warst erfreulicherweise, als wir noch mit Gästen gearbeitet haben, singen
dürfen, genau, ja.
Haben wir am Anfang immer gemacht, hat uns dann irgendwann einfach überfordert. Mit ganz vielen Gästen gearbeitet, das gibt es mittlerweile nicht mehr. Und jetzt machen wir sogar zum zweiten Mal eine Platte. Ja. Und das ist so irgendwie schön, weil es mein Musikbedürfnis, das es doch noch gibt, irgendwie befriedigt. Das ist so ein bisschen das Kleinste von den Tätigkeitsbereichen, von der Energie oder vom Energieaufwand. Aber ich bin wahnsinnig, ich freue mich, also es gibt kaum etwas, worauf ich mich so freue, als auf dieses Zusammenkommen mit diesen Menschen.
Ich finde, das kommt darüber, finde ich. Es ist, ich habe es ja schon öfter gesehen, jetzt mittlerweile. Und ich denke mir jedes Mal wieder, schau, und ich hoffe, das kommt jetzt nicht falsch an, aber ich denke mir jedes Mal wieder, schau, so einfach kann es sein und alle haben eine gute Zeit.
Ja, wobei ich finde, es kommt nicht falsch rüber, sondern sogar noch freundlich. Ich finde, man hat uns in den ersten Jahren wirklich mit Vorschusslorbeeren überschüttet, die wirklich nur dadurch zu erklären waren, dass wir vielleicht von was anderem bekannt waren, weil das war ein bisschen die Krux oder der Nachteil. Wir haben, glaube ich, im zweiten Jahr live auf der Donauinsel im Ö1-Zelt, wo man sich, glaube ich, an den Hörgeräten gedacht hat, was zur Hölle passiert hier, ja. Also, ich finde, am Anfang haben wir wirklich nur vom Charme gelebt und mittlerweile ist es musikal. Also das Schönste war, wir haben...
Ja, du bist sehr kokett jetzt.
Wirklich, die ersten Jahre waren grauenvoll. Also wir haben, ich kann mich erinnern, wir haben die Stagehands in der Arge in Salzburg haben, da gibt es einen, der nimmt sich kein Blatt vor den Mund und der hat gesagt, die letzten Jahre, ich glaube irgendwie, da kommt die Schulband wieder und heute habt ihr mich zum ersten Mal auch musikalisch erwischt. Und das war wirklich so ein Punkt, wo man irgendwann gesagt, wo ich auch, ich kann mich erinnern, bin dann auch irgendwann immer an dem Punkt, wo ich sage, jetzt alles oder nichts, wo ich sage, entweder wir spielen jetzt auswendig und wir proben jetzt wirklich oder wir lassen es wirklich bleiben, weil das geht nicht. Und das ist tatsächlich wichtig geworden und da freue ich mich auch drüber, wenn wir jetzt musikalisch besser geworden sind. Und ich glaube trotzdem, das Wichtigere ist, da bin ich ganz bei dir, die Leute spüren, dass das ehrlich ist, dass wir uns wirklich schätzen.
Total,
finde ich. Dass man uns sich jeden Raum lässt, das finde ich auch immer so wichtig. Es gibt ja auch so Duos oder so Bands, wo du richtig spürst, die sind sich total neidig.
Ja.
Und das ist da keine Sekunde der Fall.
Es ist total, es ist good vibes only.
Wirklich good vibes only.
Wie wählt sie aus, was ihr, es sind ja eigentlich nur Coverversionen, oder? Oder sind bei der neuen Platte Eigenkompositionen dabei?
Ja, es sind sogar 2/3 Eigenkompositionen jetzt. Ja.
Wer schreibt oder wie schreibt ihr?
Auch da ein Prozess, der jetzt, glaube ich, altersadäquat richtig ist. Beim ersten Album hat man noch versucht im Proberaum und gemeinsam und das stimmt einfach, das geht sich einfach nicht mehr aus. Und jetzt gibt es so Allianzen, die Kathi und die Clara schreiben zusammen Lieder. Der Gerald und der Gunkel schreiben zusammen, also der Gunkel schreibt eigentlich allein Lieder, aber der Gerald schreibt so manchmal Lieder und nimmt sich dann den Gunkel, glaube ich, dazu. Und Boris und ich schreiben seit Mondscheiner und davor, so dass ich Texte schicke und er vertont sie. Also, und was neu ist, wir produzieren sie jetzt, also ich kann das nicht, aber die anderen machen das. Man produziert sie so weit vor, dass die Kolleginnen dann wirklich sozusagen ein fertiges Demo kriegen und das nur noch nachspielen sollen. Und das erleichtert das und es gibt für den Prozess, es gibt der oder die das Lied geschrieben hat, ist verantwortlich und quasi auch Regisseurin und die anderen sind sozusagen nur engagierte oder angestellte Mitmusikanten, die das dann nachvollziehen müssen. Und deswegen, das macht den Prozess wesentlich irgendwie effizienter. Wenn nicht jeder immer alles spielt und jeder darf sie einbringen und so. Ja.
Aber es hat jeder schon irgendwie ein Mitspracherecht am Ende.
Es hat jeder ein Mitspracherecht und es ist wie in Bands immer die Krux, wie weit können demokratische Prozesse Dinge auch verschlechtern, was ganz oft der Fall ist, wenn man irgendwann versucht, einen Kompromiss zu machen und es bleibt dann nichts über. Aber es geht irgendwie durch diese Methode ganz gut, weil sich dadurch so ein gesunder Konkurrenzkampf entwickelt, dass jeder irgendwie seine Stücke so ein bisschen dann auch gerne live haben möchte oder auf der Platte haben möchte. Und dadurch bemühen sich irgendwie alle und das streitet man sich dann irgendwie aus.
Ja. Ja. Kommt die Setlist generell zustande? Ich finde, es wird ja ein weites Feld bearbeitet und da ist ja viel möglich. Aber am Ende wird es dann eine runde Sache. Nur wie wird beschlossen, welche Nummer geht, welche geht nicht?
Ja, es gibt ein Ausschlusskriterium, das sehr oft zutritt, wenn wir es nicht gescheiter spülen, ist es raus, ja, was sehr oft der Fall ist, leider. Damit schließen sich einige Stücke von selber aus. Und unter den anderen versuche ich ein bisschen darauf zu achten, dass es so immer wieder nach Durststrecken im Sinne von, man mutet den Leuten jetzt 5 Stücke hintereinander zu, die sie eigentlich nicht kennen können, weil sie entweder noch nicht auf Platte erschienen sind oder von so jemanden so Unbekannten sind, dass man dann so pro Halbzeit 1-2 Hits, wo die Leute irgendwie wissen, dass, oder wo man davon ausgehen kann, das kennen die meisten, einstreut. Und den Rest verlassen wir uns wirklich sehr auf die Situation, wie der Abend halt ist. Und dadurch, dass der Wortanteil recht hoch ist, weil er gegunkelt wird, also brauche ich dir nicht erklären, aber den Menschen, die sich's anhören, also wir lassen vom Publikum Themen vorgeben, die dann dem Kollegen Gunkel weitergereicht werden und er referiert dann dazu, was ihm einfällt und das greifen wir dann wiederum auf. Also das heißt, der Abend ist immer zu einem Drittel auch total ergebnisoffen.
Ja, also liebe Pensionistinnen, liebe Pensionisten zu nennen, meine Hörer, große Empfehlung, Familie Lässig, wo immer es zu sehen gibt, hingehen. Und unter anderem mit der Nummer, mein großer Favorite, weil ich die mag. Also allein deswegen finde ich lohnt der Abend.
Bitte. Ja, wie schön. Ich meine, als Punk-Version.
Ja, genau. Hast du den Lockdown hauptsächlich in Wien verbracht, in der Wohnung?
Ja, also den allerersten nicht. Da waren wir im Waldviertel. Aber seither, ist jetzt der vierte oder der dritte?
Der vierte.
Also Lockdown 2, 3, 4 hier in dieser Wohnung.
Was hast du gemacht so generell dann im Lockdown?
Ja, ich kann es nicht einmal sagen. Also eben nicht viel mehr. Also ich habe schon auch, wenn es mir gut gegangen ist, habe ich regelmäßig und mehr gekocht als vorher und habe mich immer wieder mehr schlecht als recht als Hauslehrer versucht.
Ah, okay.
Aber auch hier. Deutsch und Geschichte geht, alles andere bin ich wirklich? Schon nicht mehr wirklich brauchbar.
Aber wie habt ihr es dann organisiert? Hat deine Frau das übernommen?
Ja, die arbeitet in einem systemrelevant, weiß ich nicht, sie ist Architektin, aber die ist seit Lockdown 2 eigentlich hat weiter gearbeitet. Deswegen, aber die kann das viel besser mit dem Homeschooling und überhaupt diese ganze Organisation, das muss ich auch sagen. Und auch selbst wenn sie arbeitet, fragen die Kinder oft sie, obwohl ich da bin. Das ist auch bitter. Okay. Also ja, sie hat das übernommen.
Aber ihr habt das bis jetzt ganz gut hingekriegt?
Durchwachsen. Also es ist, passt ein bisschen zum Teil 1, wo wir darüber gesprochen haben. Ich falle ihnen dann irgendwann zur Last, weil ich dann unleidlich werde, wenn ich zu lang. Also ich glaube, ich brauche den Beruf gar nicht so im Sinne von, ich habe nicht mehr das Gefühl, ich muss auftreten und so, aber wenn ich eben aus diesem mich mit Kunst umgeben rausfall, dann bin ich sehr schnell einfach zu nichts zu gebrauchen. So ist es dann. Und dann gehe ich den Leuten in meiner Familie auf die Nerven. Also deswegen war das mal besser, mal schlechter.
Und musst du die dann so mit Kunst umgeben, nachdem du nirgends hin kannst, in kein Museum, in kein Theater und so weiter, musst du die trotzdem mit Kunst beschäftigen, so im weitesten Sinne?
Ja, ich finde, dass das Einzige ist, was man wo man sich der Illusion hingeben kann, dass das alles irgendwie einen Sinn hat.
Ja.
Also, oder dass das ich freue mich einfach daran und es geht mir besser, wenn ich mich mit Kunst umgebe, als wenn ich es nicht tue. Mhm. Weil mich ungelöste Dinge auch überfordern. Also der Alltag ist an sich ein... Es ist alles immer... Okay. Ja, weil ich auch so wenig kann. Ich kann so wenig lösen und in der Kunst kann ich mich zumindest, also da bin ich zumindest irgendwie in der Materie drin.
Ja. Mhm. Und wie ist das bei deinen Töchtern? Kommen die so ein bisschen nach dir? Merkt man das, dass die auch so in die Richtung gehen? Weil es ist ja schon sehr ein spezieller Zugang zum Leben, sage ich mal, der viele Talente offensichtlich mit sich bringt.
Ja, aber auch viele Talente überhaupt. Es ist eine schwierige Frage, die so ein bisschen gerade an der Schwelle ist und noch nicht zu Ende entschieden. Also ich merke schon, dass es im positiven Sinne beantwortet, dass sie sich für die Dinge interessieren, also weil sie es halt mitkriegen und Musik machen und die Große ist hat jetzt auch so, nimmt sich selber auf und schreibt irgendwie Songs und die Kleine spielt Schlagzeug und ist überhaupt das sehr ist super. Malerisch, also die malt viel und aber gleichzeitig bin ich ihnen, glaube ich, schon auch in vielen Dingen so ein bisschen ein komischer Nerd und wollen die das ein bisschen auch ganz bewusst anders machen. Also es ist so, im besten Fall geht es sich gut aus und sie nehmen sich so ein bisschen was mit davon und finden, dass Kunst irgendwie zumindest einen Stellenwert haben sollte. Aber es ist noch nicht zu Ende. Das ist noch ergebnisoffen.
Okay.
Ja. Aber und es taugt ich ja möchte schon, auch gar nicht, also um Gottes Willen, bitte nicht falsch verstehen, ich glaube nicht, dass das für alle richtig ist. Also ich würde mich sogar darüber freuen, wenn sie was anderes finden. Also nicht, dass ich das, es wäre auch okay, wenn sie das wirklich machen wollen, aber ich möchte sie in keiner Weise dazu drängen, irgendwie Künstlerin zu werden. Ich möchte sie dazu drängen, ein schöpferisches Leben zu führen. Also dazu möchte ich aber jeden Menschen drängen, weil das irgendwie das Einzige ist, was ich glaube, erkannt zu haben. Dass das besser, dass es ein besseres Leben ist als, und dass es uns auch dafür, ein bisschen davor schützt, in die Barbarei abzudriften.
Versuchst du die zu optimieren? Weil in deinem Programm spielst du eigentlich eine schlechtere Version von dir, finde ich. Was ja dem Humor grundsätzlich gut tut. Ne? Aber du, sagen wir in der Realität oder du so in deinem Alltag, versuchst du die sozusagen zu optimieren? Liest du so Bücher oder so?
Also ich weiß nicht, was du genau meinst mit optimieren. Also ich versuche mich humanistisch zu optimieren, tatsächlich, würde ich sagen.
Okay, aber du versuchst nicht effizienter zu werden. Eigentlich diese ganze Selbstoptimierungsindustrie mittlerweile ist ja sehr auf Effizienz aus.
Ja, ich glaube notgedrungen dadurch, dass ich einen Kompromiss versuche, dass ich eigentlich aufgrund meiner Umständlichkeit und auch, glaube ich, aufgrund meines Berufs ein bisschen mehr Zeit bräuchte, oder ich anders gesagt verstehe ich oder kann es nachvollziehen, warum sehr viele Menschen, die das tun, was wir tun, alleine sind oder zumindest keine Kinder haben. Und dadurch muss ich es ein bisschen aus pragmatischen Gründen optimieren, weil Kinder und Familie einfach Zeit brauchen. Ja, das ist ein bisschen die Krux. An sich bin ich total gegen Optimierung. Ich finde es grauenvoll, weil ich finde, erst in der Langeweile und im Umweg und im Weglassen und so in den Umwegen passieren die entscheidenden Dinge. Was ich aber super finde wiederum, ist Vereinfachung. Also ich merke, dass mir das Nächste, ich würde auch gerne alles loswerden, was man nicht unbedingt braucht. Das ist ein großes Thema zum Beispiel, gerade wo ich auf komplettes Unverständnis stöße, ist, ich möchte kein Auto mehr haben.
Aha.
Meine Frau sieht das überhaupt nicht ein und gar nicht, mir geht es jetzt gar nicht um den Umweltaspekt, sondern es nervt mich, dass jetzt wieder das Backpickerl abgelaufen ist und da muss man Reifen wechseln und diese Dinge, ich will mich damit nicht, das ist alles tote Zeit. Ja. Also ich bin total für Vereinfachung, aber nicht für Optimierung.
Verstehe. Aha. Ja, das kann ich mir
und
schon
im besten Fall geht es ein bisschen mit, also wenn man es, also ich finde es schon ganz gut, also vor allem finde ich, wenn man ein bisschen älter wird, ich merke, dass es mir ganz gut tut, mich dahingehend, wenn das schon Optimierung ist, dass ich nicht jeden Tag Alkohol trinke und dass ich dreimal die Woche versuche zu laufen. Das kann man schon als Optimierung, ich würde es eher als dem Verfallen entgegenwirken sehen.
Okay. Ja. Gibt es sonst schlechte Angewohnheiten, die du gern loswerden würdest oder schon losgeworden bist zum Teil?
Ja, es gibt also vor allem, dass ich eine wahnsinnig ausgeprägte, und das ist wahrscheinlich dann ein, keine Ahnung, wo das herkommt, wenn ich heute zum Beispiel, also ich habe eine wahnsinnig ausgeprägte Angst vor körperlichen, also ich, Blut, Nadeln, Krankheit. Ich würde es nicht einmal Hypochondrie nennen, sondern es ist irgendwas drüber. Ich war halt Blut abnehmen und es ist ein wochenlanges Einkrampfen vorher. Und das ist, ich kann mir, was für meinen Beruf ein Vorteil ist, ich kann mir Dinge sehr, sehr schnell einbilden. Und für mein Leben ist das ein Albtraum. Also ich würde mich da gerne dahingehend einfach eine Gelassenheit entwickeln und sagen, ja, okay, wahrscheinlich wirst du auch irgendwann einmal an irgendwas sterben. Es wird sich nicht vermeiden lassen. Aber es ist jedes Mal, also auch da bin ich für alle Mitmenschen, glaube ich, ein Albtraum, weil ich psychotisch, und das erzählt sich dann lustig, aber es ist fürchterlich. Und das gelingt mir. Und ich weiß nicht, wo ich ansetzen soll. Ich habe es mit Therapien probiert. Ich glaube, das Einzige, was ist, man kann es im besten Fall mit den Dämonen ein bisschen in Kunst umwandeln. Sind wir wieder da. Eine andere Möglichkeit fällt mir für mich nicht ein.
Ja, okay.
Und um das zu, die Vene hat sich versteckt heute, hat sie mir erklärt.
Ja, die Frau Doktor. Die Frau Doktor.
Rechts, es hat schon höllisch weh dann, hat sie nicht gefunden, hat sie links gestochen. Im Endeffekt hat sie mir hier Blut abgenommen.
Ja.
Hier an der,
der Hand. Ja.
Also ich meine.
Geht's noch?
Entschuldigung. Habt ihr das nicht studiert?
Okay.
Ja. Genau. Also da gibt es schon viel Optimierungspotenzial.
Ja, wobei es ist schon die Frage, ob man das optimieren sollte. Und die ganze, ich stehe ja dieser ganzen Optimierung auch sehr skeptisch gegenüber.
Naja, aber wie stehst du, ich weiß, es geht nicht um dich, aber ja, ich würde auch aber, sehr
nein, viele gern, Fragen natürlich.
Wie stehst du dazu, dass man sich, man kann ja auch Ängste abbauen als Optimierungsprozess. Ja, also da bin ich schon für Optimierung. Also ich
ja, natürlich. Aber das hat weniger, finde ich, mit Effizienz zu tun, als letztlich dann mit Lebensqualität oder so.
Stimmt.
Gibt es irgendwas, wozu du in letzter Zeit deine Meinung geändert hast?
Es fällt mir gerade nichts ein, aber ich versuche eigentlich wirklich das so oft wie möglich zu tun, weil uns das auch vor der Erstarrung ein bisschen bewahrt, die finde ich im Alter automatisch oder wo die Gefahr total groß ist. Also ich bin da wirklich in dem Punkt wahnsinnig wissenschaftsfanatisch im Sinne von dieses bis auf Widerruf. Ich finde es, also auch in Diskussionen, ich habe zum Glück Freunde, wo das wirklich nicht sehr, vielleicht wieder Tokotronik, ja, vielleicht wieder Tokotronik. Ja. Niemand, dieses Mansplaining, das habe ich in meinem, also ich kenne so Menschen, aber mit denen habe ich nichts zu tun und ich liebe es, dass es das Commitment, glaube ich, gibt in dem Kreis, mit dem ich mich privat umgebe, wo man wirklich sagen kann, es kann sein, dass du mich heute von etwas überzeugst und ich ab sofort das Gegenteil behaupte, einfach weil deine Argumente schlüssig sind. Und ich glaube, dass ich das verhältnismäßig ganz gut kann. Also ich lasse mich wirklich gerne überzeugen. Aber mir fällt jetzt gerade nicht ein, was das Letzte war. Also es passiert, glaube ich, relativ oft, weil ich mich auch in vielen Themen überhaupt nicht auskenne, wie gesagt.
Glaubst du, ist die Welt in 5 Jahren ein besserer Ort oder ein schlechterer?
Ich glaube, es wird relativ gleich sein. Also ich glaube, es ist nicht ganz so schlimm, wie uns die sozialen Medien oder überhaupt Medienkonsum gerade, weil vieles auch so viel besser wird. Es gibt viel global ja immer weniger Leute, die hungern und all diese Sachen. Aber ich glaube, ein wirklich schlechterer Ort ist eben erst an dem Punkt, und das kann ich nicht sagen, wann das ist, vielleicht in 20 Jahren, wenn der Klimawandel wirklich so zuschlägt, dass es uns auf die Pelle rückt, dann wird es ein schlechterer Ort sein. Aber ich schätze, in den nächsten 5 Jahren, wenn wir das noch nicht so spüren, kann mich aber auch hier natürlich komplett irren.
Und du selber, wo siehst du dich selber in 5 Jahren?
Ja, eh ungefähr so. Ich würde gerne ein bisschen weniger, ich würde gerne ein bisschen entspannter sein, was eben diese ganzen Hypochondrien und Ängste und so betrifft. Aber ansonsten würde ich das eh gern so weiter verfolgen und mich überraschen lassen, auf welche Begegnungen kommen und gerne ungefähr das so weiter tun, was ich eh mache.
Und wenn du zu diesem Zeitpunkt deine Memoiren schreiben würdest, wie würde das Buch heißen?
Ich hoffe wirklich, dass ich nicht in die Verlegenheit komme, Memoiren zu schreiben. Ich habe den, ich weiß nicht, ob das ein Titel ist, aber ich habe den schönen Satz gelesen, weil es auch ein Thema ist, weil ich oft schlecht schlafe. Schlaf ist der Beweis, dass die Welt uns nicht braucht.
Das ist ein super Titel, oder?
Oh, das ist ein guter Titel.
Voll guter Titel, finde ich. Mhm. Manuel, dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank für deinen Besuch in der Pension Schöller.
Danke, lieber Rudi, es war ein großes Vergnügen.
Und wir kommen noch zu unserer abschließenden Rubrik, dem
Pension Schöller Frühstücksbuffet.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Sojamilch oder normale Milch?
Sojamilch.
Müsli oder Eierspeis?
Eierspeis.
Comedy oder Kabarett?
Darf ich doch?
Du kannst also machen, wie du magst.
Wenn man amerikanische Comedy dazu nimmt, wahrscheinlich Comedy, wenn man es aufs Deutschsprachige reduziert, Kabarett.
Komödie oder Tragödie?
Komödie.
Buch oder E-Reader?
Buch.
Handy oder Notizblock?
Ich wünschte Notizblock.
Früher Vogel oder Nachteule?
Nachteule.
Austropop oder Neue Deutsche Welle?
Austropop.
Bilderbuch oder Wander?
Schwierig. Ganz knapp Bilderbuch. Mhm.
Beatles oder Stones?
Beatles. Nicht knapp, ganz eindeutig.
Okay. Ramones oder The Clash?
The Clash.
Blur oder Oasis?
Blur.
Franz Ferdinand oder White Stripes?
Gemein. Franz Ferdinand.
Tokotronic oder Element of Crime?
Das ist auch ja, okay, in dem Fall Tokotronic, aber auch sehr gemein.
Okay. Madonna oder Cindy Lauper?
Madonna.
Lady Gaga oder Billie Eilish?
Billie Eilish.
Mozart oder Beethoven?
Mozart.
Star Trek oder Star Wars?
Verstehe ich beides nicht.
Harry Potter oder Herr der Ringe?
Herr der Ringe.
Batman oder Spider-Man?
Batman.
Columbo oder James Bond?
Columbo.
Arnold Schwarzenegger oder Sylvester Stallone?
Sylvester Stallone.
Disney oder Marvel?
Ja, ich sollte wahrscheinlich Marvel sagen, bin aber nicht weit drin genug, also muss ich ehrlicherweise Disney sagen.
Googeln oder zum Arzt gehen?
Zum Arzt gehen.
Shoppen oder im Internet bestellen?
Shoppen. Einkaufen, würde ich sagen.
Ja, richtig. Ja. Stimmt eigentlich.
Weil Shoppen ist ja eigentlich im Internet.
Ja, stimmt. Ja. Hast recht. Wo, du gehst lieber einkaufen? Ich finde, du hast sehr ausgesuchte Teile, wo man oft das gehört, das kann man gar nicht. Oder wo kaufst du deine Kleidung?
Ich kaufe tatsächlich immer, das haben wir in der ersten WG angefangen und ich mache es bis heute gerne. Ich bin so wirklich total gern auf Flohmärkten und in Secondhand-Läden und hin und wieder leiste ich mir auch irgendwas von einem coolen angesagten Label, aber so die Mischung eigentlich mache.
Okay. Mhm.
Und ich finde im Internet bestellen, es gelingt mir meistens nicht. Also es nervt mich dann. Wirklich? Also gar nicht, weil ich so ein guter Mensch bin, sondern die Größe passt oft nicht und es ist mir wahnsinnig mühsam. Es ist immer wieder beim Aufwand, das dann zurückzuschicken.
Ja, verstehe.
Das ist eigentlich der Grund.
Ja, verstehe. Mhm. Gedanken lesen können oder unsichtbar sein?
Geile Frage. Ich glaube, Gedanken lesen können.
Ah, wobei, das will man, dann kann man mit ganz vielen Leuten überhaupt nichts mehr zu tun haben. Lieber unsichtbar sein.
Fliegen können oder unter Wasser atmen?
Fliegen.
New York oder Los Angeles?
New York.
Italien oder Griechenland?
Italien.
Zelt oder Hotel?
Hotel. Ach, Zelten. Es ist zum Beispiel etwas, ich bin wahnsinnig froh, dass ich in einem Alter bin, wo ich sage, ich will nie wieder zelten.
Okay. Kamin oder Fußbodenheizung?
Immer kalte Füße, Fußbodenheizung.
Übergangsjacke oder frieren?
Übergangsjacke.
Haube oder Frisur?
Haube.
Worauf wartest oder morgen ist auch noch ein Tag?
Worauf wartest?
Früh gehen oder bis zum Schluss bleiben?
Früh gehen. Klappt meistens nicht.
Servus, Baba oder auf Wiedersehen?
Auf Wiedersehen.
Pension Schöller. Infos und Bilder findest du auf Facebook und Instagram. Alle Live-Termine von Rudi Schöller auf rudischöller.at.